Ja, hallo liebe Gäste, mein Name ist Marco Lauke, ich bin ein Teammitglied von dem Steckschwein-Team. Ich habe heute mal das Steckschwein mitgebracht, also das kann man sich dann auch sogar ansehen, live. Und ich habe auch mitgebracht Pac-Man, das Spiel, was ich aktuell gerade für das Steckschwein umsetze. Einfach mal, um zu zeigen, was unsere Hardware eigentlich kann. Wer kennt das Steckschwein? Okay, also die Münchner Kollegen kennen den Vortrag wahrscheinlich, den habe ich schon in der Form auch beim Vintage Computer Festival in München gehalten. Für die anderen wird es wahrscheinlich neu sein. Okay, vielleicht kurz zur Historie. Pac-Man war im Prinzip, muss man sich vorstellen, 1980 erschienen als Hardwareboard, im Prinzip Platine, Arcade-Game, wo man so Geld einwerfen kann und dann konnte man daddeln. Und das, wie gesagt, geht zurück auf 1980, da wurde dieses Spiel released am 22. Mai. Also nächstes Jahr haben wir dann das 40-Jährige, aber dazu komme ich gleich nochmal später. Es gab dann im Prinzip die PAL-Version entsprechend und die auf dem amerikanischen Markt und da kam dann der Name Pac-Man und der ist auch wahrscheinlich bei allen in Erinnerung. Oder wer kennt Pac-Man nicht? Okay, gut. Ich bin beruhigt. Okay, genau, ich hatte es gerade gesagt, wieso Pac-Man? Ja, weil es halt jeder kennt. Aber warum jetzt gerade für Steckschwein? Ich habe schon gesagt, also als kleine Programmierübung für mich und einfach um zu zeigen, was unsere Hardware Tolles kann. Aber auch aus dem Grund, dass keine originalgetreue Portierung von dem Pac-Man für eine 6502-Plattform gibt. Es gibt massenweise Pac-Man-Portierungen für diverse Plattformen und Hardware, aber die ist nicht originalgetreu. Und wieso das so ist, dazu komme ich gleich. Was ist noch reizvoll an Pac-Man? Das Spiel ist nicht sehr komplex. Also man hat da seine Maze, also das Labyrinth, wo die vier Geister rumrennen, man sammelt die Dots ein, man weicht aus und wenn das Level, wenn man alle Dots gesammelt hat, ist das Level zu Ende. Das heißt, es ist sehr die Komplexität ist gering, aber die Diversität ist hoch. Was heißt das? Das heißt, es gibt sehr viele spezielle Facetten, wie sich Geister bewegen oder wie man sich im Labyrinth bewegen kann. Und das macht es eigentlich spannend. Und wer Pac-Man jetzt mal so nebenbei zockt oder spielt, der wird jetzt so im Groben keinen Unterschied feststellen. Aber wenn man sich genau mit dem Spiel beschäftigt, dann ist es echt interessant, was 1980, was die sich dabei gedacht haben, welche Patterns da gibt und wie trotz dieses beschränkten Raums das Spiel trotzdem interessant bleibt. Ja, das andere, was noch an der Stelle interessant ist, ist, wir haben 65C02 CPU im Steckschwein. Aktuell die Implementierung, die ich habe, oder das Spiel, den Stand, das es hat, läuft sogar mit 1 MHz nur. Und im Vergleich dazu, das Original Namco Pac-Man, auf das ich mich ja immer beziehe, wenn ich das sage, also nur das Original ist für mich auch das Original, läuft mit 3,5 MHz auf dem Z80. Okay. Wir schauen uns die Hardware mal im Genauen an. Ich hatte es gesagt, das Namco Board ist eine Z80-Maschine. Es gibt einen Soundchip. Das ist ein spezieller, naja, ich will nicht sagen Soundchip, aber das ist eigentlich ein Frequenzgenerator. Also ein ganz simpler Oszillator mit vier Stimmen, glaube ich, wo ich die Frequenzen in verschiedenen Leveln einstellen kann. Was ist zur Grafik zu sagen? Namco hat eine eigene Hardware, das ist die Namco GPU, so eine Art Videoshifter. Da habe ich die Möglichkeit, mit Sprites zu arbeiten und ich kann Hintergründe Character-Set-mäßig bestücken und ich kann dabei 16 Farben verwenden. Genau. Und es gibt, der Pac-Man selber ist im ROM, 16K und das Board selbst, das Video-Game-Board, wo auch so Gallagher läuft, hat 4K RAM. Davon ist 2K RAM für das Gameplay und 2K ist Video-Mapped. Vergleiche ich das jetzt mit dem Steckschwein, Wir haben eine 65102, die wir auch bis zu 8 MHz befeuern können. Wir haben keinen so einen schönen Soundgenerator oder Frequenzgenerator. Wir haben dafür einen OPL2 kompatiblen Chip. Das ist der Klassiker 3812, der von den ATLAB-Karten bekannt ist. Also wir haben genug Möglichkeiten, auch diesen Sound danach zu empfinden. Bei der Grafik wird es ein bisschen spannender. Wir haben nur 256 x 212 Pixel und 16 Farben. Dann sehen wir hier schon eine Abweichung. Wie ich das lösen werde, zeige ich jetzt gleich. Wir haben Sprites, wir haben auch 8 Sprites gleichzeitig, also auch bei dem Namco können 8 gleichzeitig dargestellt werden. 64 sind dann im Memory, die können dann per Multiplexer entsprechend auf dem Screen dargestellt werden. Wir haben 32 Sprites, sind aber alle nicht gleichzeitig darstellbar, da komme ich gleich. Und wir haben natürlich plenty of RAM, also wir haben hier genügend Speicher im Host und noch im Videospeicher, also sollte eigentlich funktionieren. Okay, ja, das hatte ich gerade gesagt, die Farben. Schauen wir uns mal das Gameplay an. Das ist also im Prinzip der klassische Pac-Man-Game, wie wir ihn doch auch von bei dem Café, da steht ein Automat, da kann man sich auch das Original mal ansehen, wie das aufgebaut ist. Also ganz normales Score-Bereich. Und wenn wir jetzt das Steckschwein daneben legen, na, dann haben wir schon ein Problem, weil wir haben einfach nicht die Auflösung. Ja, also wir haben beim Namco 28x36 Characters, die wir frei, also Patterns, die wir setzen können, zu je 8x8 Pixel. Und wir haben beim Steckschwein 32x26,5 Characters, wenn ich einen erweiterten Modus verwende und so weiter. Das heißt also, ich muss irgendwo was abschneiden. Das heißt also, hier muss ich schon Abstriche machen, weil ich nicht originalgetreu bin. Wie habe ich das gelöst? Ich habe im Prinzip die Highscore-Zeile zusammengequetscht, indem ich quasi das alles in eine Zeile geschrieben habe und ich habe keine Zeile freigelassen. Ja, also das ist direkt dran gesetzt. Das hier unten entfällt komplett, zunächst. Aber, komme ich gleich nochmal drauf, wir müssen ja irgendwie anzeigen, was der eingesammelt hat oder was jetzt die restlichen Leben sind. Und aufgrund dieser beschränkten Breite im Steckschwein, was die Auflösung betrifft, muss ich leider etwas an einem Labyrinth wegschneiden. Damit aber die Symmetrie gewahrt bleibt, habe ich mich dazu entschieden, quasi das, was hier gelb markiert ist, auf den linken und rechten Seite komplett rauszuschneiden. Dadurch wird es schmaler. Und ich muss diesen kleinen Knubbel hier vor der großen Pille auf jeder Seite natürlich auch um eins einrücken. Und dann kann ich, also dann kann ich im Prinzip den ganzen Bereich shiften und ich gewinne Zeichen. Was dann übrig bleibt, wenn ich das tue, sind hier nochmal 4 Pixel durch meine Verkleinerung des Labyrinths. Und diese 4 Pixel kann man natürlich jetzt nutzen, um beispielsweise andeutungsweise zumindest mal die restlichen Leben oder die Boni anzuzeigen. Und was muss ich natürlich noch tun? Ich muss den Monitor drehen. Also im Prinzip, der Original Namco ist ein Monitor verbaut, der natürlich ein CRT verbaut, der ist natürlich auf vertikal. Und ich muss natürlich, wenn ich programmiere, immer so vor dem Rechner sitzen und entsprechend umdenken. Okay, also so wird im Prinzip der Screen dann aussehen. So passe ich das in das Videoformat ein, das was beim Steckschwein zur Verfügung stellt. Okay, schauen wir uns noch ein weiteres Detail bei der Grafik an. Das Problem, achso, vielleicht hier noch ganz kurz, das Problem, was wir haben mit unserem Videochip ist, der Original Namco kann 4 Farben verwenden pro Sprite. Pro Pixel, frei wählbar, 4 Farben. Der Videochip, der tolle Videochip, der Mitte der 80er rauskam, viel später, kann aber nur einfarbiges Sprites. Okay, logisch, was macht man? Man nimmt ein Sprite mit einer Farbe, das ist aber hässlich. Ja? Also so sieht jetzt zum Beispiel der Inky aus, der hat 4 Farben zur Verfügung, 3 werden benutzt. Beim Steckschwein eine Farbe sieht hässlich aus. Es gibt genug genügend Pac-Man-Portierungen, wo ich einfarbige Geister habe. Gefällt mir nicht, wollte ich nicht haben. Also, was mache ich? Ich lege 2 Sprites übereinander, dann habe ich zumindest 2 Farben, könnte man meinen. Dann habe ich aber festgestellt, dieser Videochip, den wir verwenden, der ist ja doch nicht ganz so schlecht. Ich lege also im Prinzip ein zweites Sprite drüber, ja, und lasse im Prinzip die überlappenden Bereiche frei. Die haben dann gleich nochmal eine andere Bedeutung. Und dann habe ich die Möglichkeit, die Farben so zu wählen, bei dem zweiten Sprite, dass ich im Prinzip hier, wie ich hier sehe, den Farbcode für Blau nehmen kann und das erste Sprite hat den Farbcode für Rot. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, bei dem Videochip zu sagen, pass auf, Sprite 1 und 2 überlagern, aber es gibt so eine Funktion, die nennt sich Color O-Ring. Das heißt also, der Farbcode von dem ersten Sprite und der Farbcode von dem zweiten Sprite wird per logischem Oder verknüpft zum Farbcode für die dritte Farbe in der Palette. Ich habe 16 Farben zur Verfügung und damit bekomme ich quasi einen Code für die dritte Farbe und damit ist es möglich, mit zwei Sprites eine dreifarbige Grafik darzustellen. Wie wir also hier sehen, das ist der Code für Rot, das ist der Code für Blau und ergibt sich logisch oder verknüpft zu 0F, also hexadezimal, und das ist genau der Offset in die Farbpalette. Damit habe ich die Möglichkeit, die Geister farbig exakt detailgetreu so darzustellen wie beim Original Pac-Man. Brauche aber zwei Sprites. Bei vier Geistern, zwei Sprites sind 8. Okay, dann habe ich vier Geister, die sehen alle lecker aus, aber dann fehlt noch der Pac-Man. Ich habe zwar 32 Sprites bei unserer Hardware zur Verfügung, aber nicht pro Scanline. Das heißt, ich habe ein Problem, wenn der Pac-Man in der Scanline auftaucht von dem Geist, wird das zweite Sprite, ja, also es ist natürlich eine Bildpriorität, welches jetzt vorne liegt, wird im Prinzip wegflackern oder der Videochip wird es nicht darstellen. Das heißt also, es gibt Spielszenen und Situationen, wo die Konstellation so ist, wenn die in einer Scanline laufen, dass das zweite Sprite vom Kleid, also hier bei dem Geist, quasi nicht dargestellt wird. Sieht dann hässlich aus. Ja, guter Punkt. Das Intro habe ich noch nicht gebaut, aber ich kenne natürlich das Problem. Die Frage war, ist es nicht beim Intro sogar so, dass die alle in einer Scanline laufen? Ja, das ist korrekt und genau das ist mein Problem, deswegen gibt es auch noch kein Intro. Okay, aber uns fällt dann schon noch was ein. Ja, vielleicht, es gab auch eine Idee, dass wir den Namco Videochip in FPGA nachbauen, aber das ist jetzt alles. Okay, woher kommt eigentlich die Grafik? Nun, ich habe leider nicht Zugriff auf die originale Hardware, aber natürlich gibt es Emulatoren, zum Beispiel MAME. Und hier gibt es die Möglichkeit, bequem aus dem MAME heraus sich die Patterns zu rippen und naja, wieder zu verwenden. Da habe ich hier also die Möglichkeit, auf die Zeichensätze zuzugreifen oder wie hier auf die Sprites und kann mich da bedienen und kann die entsprechend als Source-File in mein Spiel integrieren und kann die benutzen. Okay, das zu der Grafik. Farbe nochmal kurz, 16 Farben, wie gesagt, die sind super dokumentiert und wenn, beziehungsweise ich kann diese natürlich auch aus MEME herausnehmen. Das ist jetzt hier mal die Palette. Wie bekomme ich die jetzt in dem Videochip? In dem Videochip ist es so, es gibt sogenannte Palettenregister, das heißt also, ich kann die Palette frei definieren, also kann ich auch wirklich tatsächlich mit 3 Bit pro Farbcode entsprechend die Nuancen versuchen nachzuempfinden, sodass ich wie hier für Kenner und Liebhaber also die Farbcodes mir nehme, also aus dem RGB-Code entsprechend umrechne auf diese 3 Bit, die werden einfach geschiftet, da fällt halt was weg, aber damit treffe ich die Farben ziemlich gut. Okay, das wäre jetzt nochmal ein bisschen Source Code, es ist einfach eine Palette, die da reingeladen wird in den Videochip und das war's. Okay, ich hatte es ja am Anfang gesagt, Komplexität gering, aber die Facetten oder die Pattern, die sich ergeben, machen das Spiel halt so interessant und unter anderem ist ein ganz wichtiger Aspekt bei Pac-Man die Bewegung. Und zwar die Bewegung von Pac-Man selbst und die Bewegung der Geister. Wie programmiere ich das grundsätzlich? Ich habe also die Möglichkeit, sage ich mal, mathematisch mit Vektoren zu arbeiten. Also wenn ich zum Beispiel nach rechts gehe, wäre das ja, wenn das jetzt hier XY ist, Achtung, umdenken, vertikal, dann, ich gehe nach rechts, dann gehe ich im Prinzip, wenn ich den Monitor so drehe, minus 1 nach oben. Gehe ich nach links, gehe ich auf der X-Koordinate nichts, aber auf der Y-Koordinate 1 nach unten. Und so ergeben sich Vektoren. Hexadezimal würde sich das so darstellen. Ich habe dann hier die Möglichkeit, durch einfache Addition die Bewegung reinzubringen. Und der Code für die Bewegung vom Pac-Man, das sind dann wirklich überschaubar wenige 6502 Anweisungen, wo ich einfach diese Vektoren addiere. Ich nehme also die aktuelle Position des Pac-Mans, lade meinen Vektor, je nachdem in welche Richtung. Ja, also wenn ich diese Richtungsvektoren nehme, schiebe ich einmal nach links, daraus errechnet sich dann der Offset, schiebe ich einmal nach links mal 2, weil in jeder Richtungstabelle ist 2 Byte. Lade den Vektor Offset, addiere das in die, für die X-Richtung und lade den Vektor plus 1, also zweite Zahl, und addiere die aktuelle Position zur Y-Koordinate des Sprites. Und schon habe ich eine Bewegung ausgeführt in die Richtung, wie ich Pac-Man im Prinzip steuere. Ja, für die Interessierten, am Ende sind das 32 Zyklen, also nix. Okay, beim Pac-Man gibt es so das Prinzip des Cornering. Das ist auch ein wichtiger Aspekt und der ist in vielen Portierungen einfach nicht vorhanden. Also der ist einfach nicht da und wenn man so ein Pac-Man-Profi, vielleicht, wenn ich das Spiel mal fertig habe, erwische ich mal jemanden, aber die würden sofort sehen, sie können ihre Pattern nicht anwenden, sie können ihre Spielzüge nicht ausführen. Also es gibt ja da Champions, die schaffen bis 9 Millionen Punkte, also bis ins Level 256 und die spielen das blind, weil die einfach die Pattern kennen, der Geister. Das ist so verinnerlicht, die zocken das einfach durch, sage ich jetzt mal. Und dieses Cornering ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil dadurch kann Pac-Man beschleunigen. Was ist das Cornering? Cornering bedeutet, wenn ich diese 8x8 Blöcke sehe von dem Labyrinth, dann ist es so, wenn ich einen Block betrete, dann habe ich die Möglichkeit, die ersten 4 Pixel einen sogenannten Pre-Turn zu machen. Das heißt also, wenn ich den Joystick entsprechend in eine Richtung ziehe und ich kann in dem Moment, wo ich auf der Mitte von diesem 8x8 Feld stehe, nach unten gehen beispielsweise, dann slidet er quasi um die Kurve, das ist das sogenannte Pre-Cornering, und gewinnt dadurch 2 Frames. Frames also im Sinne von Bildwiederholung und ist damit 2 Pixel schneller als der Geist. Und damit kann er dem Geist im Prinzip entwischen. Die Geister können das nicht, die können immer nur eckig um die Kurve gehen und damit verlieren sie, also sie an Geschwindigkeit. Okay, es gibt auch die sogenannten Post-Turns, das heißt also, wenn das jetzt hier die Ecke wäre, dann gehe ich hier vorbei, bin schon drüber und wenn ich dann noch den Joystick ziehe, dann dreht Pac-Man um und geht dann den Weg runter. Das kostet natürlich Verzug, also dann wird er kurz langsam, aber er hat trotzdem die Möglichkeit, einen Post-Turn zu machen. Gibt es eine Frage?
Ja, es gibt auch bei Pac-Man auch diese Funktion, dass du quasi schon im Vorhinein die Richtung auswählst und er den dann an der nächsten Ecke...
Das ist nicht originalgetreu. Das ist nicht originalgetreu. Achso, es kam gerade die Frage. Man kann bei Pac-Man die Richtung auswählen und wenn man dann den Joystick loslässt, würde er diese Richtung einschlagen bei der nächstmöglichen Kurve. Da ist die Antwort von mir, das ist nicht originalgetreu. Das Original Namco kann das nicht oder unterstützt es nicht, aus gutem Grund. Also man kann es vorn spielen, es ist tatsächlich so. Du kannst es halten, dann macht er das Cornering. Das ist genau der Punkt. Aber wenn er läuft und ich würde jetzt den Joystick bewegen und ich laufe weiter, der Original läuft weiter, es gibt aber viele Portierungen, dann geht er einfach runter. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. Genau, vielleicht Nur noch kurz zur Programmierung. Auch hier, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, auch hier ist es so, ich habe wieder meine Richtungsvektoren. Ich habe nur, das ist der ganze Code für das Cornering, in dem ich einfach bei anderen Richtungen ein Exklusiv-Oder-Verknüpfung mache. Am Ende von der Routine kommt dann im Prinzip raus, Carry Flag ist 0, dann ist es ein Pre-Turn, Carry Flag gleich 1 ist es ein Post-Turn und wenn das Zero Flag gesetzt ist, dann ist er genau in der Mitte. Also das sind wirklich, also habe ich ein bisschen getüffelt an der Routine, muss ich zugeben, aber das war halt die Herausforderung an der Stelle. Okay, vielleicht noch kurz was zur Geister AI, also wenn man das so nennen darf. Wie gesagt, es ist keine AI, es ist wirklich nur im Detail sehr vielschichtig. Da gibt es halt ein paar Sachen, ich möchte nicht auf alle eingehen, dafür reicht einfach die Zeit nicht. Und das ist auch noch die Herausforderung, die die Programmierung dieses Spiels hier ausmacht. Es gibt ein paar Kniffe, die dann ein Profispieler auch kennt. Ja, also die Geister bleiben in einer Richtung, wenn sie die eingeschlagen haben, sie wechseln die nicht sporadisch. Ne? Dann gibt es so Sachen wie kürzeste Pfade bei Kreuzungen. Da gibt es eine Reihenfolge, wenn im Prinzip der Geist hier steht und Pac-Man zwei Felder weiter, aber und der Geist hat die Möglichkeit, ihn zu erreichen mit gleichem Abstand. Also beispielsweise hier bei so einer Kurve, dann würde er im Prinzip immer bei gleicher Entfernung zum Target, würde er immer erst nach oben gehen, dann links, dann runter und dann nach rechts. Das sind so Sachen, wenn man die weiß, kann man die einfach einbauen, wenn im Prinzip viele Geister verfolgen. Okay. Genau, das wäre das Beispiel gewesen. Also hier kommt der Geist. Hier steht das Ziel, also Pac-Man, und hat hier die Möglichkeit, da lang zu gehen oder da lang, weil in dem Moment der Abstand gleich ist und er würde dann im Prinzip up left, down right gehen. Okay, Sound habe ich schon gesagt, wir haben den OPL2-kompatiblen Chip. Hier ist es so, bin musikalisch zwar interessiert, aber ich spiele kein Instrument oder sowas, das ist ein bisschen schwierig, aber da habe ich einen coolen Kumpel an der Hand, der ist musikalisch sehr begabt und mit ihm habe ich an einem, zwei Abenden habe ich mir im Prinzip so ein bisschen so Makros gebaut, indem ich im Prinzip Noten in das Steckschwein bringe und wieder mit dem 3812 abspielen kann. So sieht dann im Prinzip deine Notentabelle aus. Habe einfach Makros definiert, die dann im Prinzip in den Chip entsprechend die Daten reinlegen. Demo, okay, dann würde ich euch das jetzt mal zeigen, wie jetzt der aktuelle Entwicklungsstand ist. Dazu müssen wir kurz 30 Sekunden warten, weil das Videosignal umgeschalten wird und wir hier die Kamera gleich sehen werden. Und ich gehe um den Tisch. Da ist das Steckschwein, ein erfrischend munterer Kernel, erwartet uns. Und ich würde hier einfach mal die Demo starten. Ach so, was ich natürlich gesagt habe, wir müssen den Monitor drehen. Das ist natürlich jetzt nicht schön. Also wir sehen hier schon den Startscreen und was dazu sagen ist, also wir sehen, es ist natürlich nicht original, noch nicht, weil auch da habe ich das Problem mit den Sprites und den Farben. Dafür gibt es aber eine Möglichkeit, ich muss einfach einen anderen Videomodus nehmen, aber das kriegen wir hin. Ja, dann werfe ich einfach mal Geld ein, wir sehen da unten Credit ist 0, kann ich natürlich hier dann Geld einwerfen. Und dann sage ich Player One. Und dann geht es auch schon los. Und dann kann ich hier im Prinzip anfangen, meine Pillen einzusammeln. Es ruckelt jetzt hier ein bisschen. Oder ist das Versatz? Okay. Und wenn ich alle eingesammelt habe, habe ich das Level geschafft. Was man sieht hier an der Stelle, was auch noch nicht fertig ist, ist die Implementierung der Geisterlogik. Das ist noch die Herausforderung, also das Spiel ist nicht fertig, weil, wie gesagt, die Komplexität an der Stelle sehr hoch ist. Und es gibt eine Challenge, Und ich bin im Prinzip im April beim Vintage Computer Festival in München genötigt worden, das Pac-Man zu releasen. Und zwar soll das Release-Date nächstes Jahr sein. Und jetzt schließt sich der Kreis und auch mein Vortrag. Nächstes Jahr haben wir, wie gesagt, das 40-jährige Jubiläum des originalen Namco Pac-Man. Und bestenfalls gelingt es mir bis zum 22. Mai, eine exakte, beziehungsweise mit den gezeigten Abstrichen, Kopie von dem Pac-Man für das Steckschwein zu portieren. Und möglicherweise sogar, was so ganz beiläufig abfällt, es klingt jetzt zwar ein bisschen übertrieben, aber wäre auch nochmal eine C64-Version, die auch etwas realistischer und näher an dem Namco Pac-Man dran ist. Vielen Dank. Fragen?
Tolles Projekt, auch der kreative Umgang mit den beschränkten Zeichen, dass eine Plattform tatsächlich irgendwie nur halbe Zeichen hat, habe ich jetzt glaube ich auch zum ersten Mal erlebt, da bin ich mal gespannt, wie du das nutzt. Ich habe nur eine Frage zu den zu der Geister-AI sozusagen. Ich glaube, Pac-Man ist ja auch das am besten analysierte Spiel aller Zeiten und es gibt ja quasi Doktorarbeiten über die Geister, wie sie sich bewegen, ich sehe es schon, okay. Und da sind ja auch Bugs drin.
Ja.
Die Frage ist, bleibst du auch bei den Bugs hart am Original oder machst du das so, dass es Sinn macht?
Ich kenne die Bugs, ja, auch die Bewegungsrichtung, Geister, gerade an den Rändern etc. Wahrscheinlich, wenn ich viel Zeit habe, wird es eine zweite Version geben. Also es gibt ja diese Bug-Fixes tatsächlich oder Empfehlungen, wie man das fixen kann. Und wahrscheinlich werde ich im Original die Bugs drin lassen, also auch diese Tweaks so, wie sie sind. Und möglicherweise dann noch eine zweite Version anbieten, wo man das korrigiert. Also es sind ja meistens diese Bewegungsdinge. Was es auch geben wird, muss ich schauen, das ist das Level 256. Also dieses chaotische Level, was ja irgendwie doch irgendwo Absicht an einer Stelle ist. Aber ja, zur Frage, ja, ich werde die Bugs 1:1 portieren.
Hallo? Ja. Erstens super Vortrag.
Danke.
Und es spielt damit rein. Und zwar, ich weiß nicht genau, ob es beim Original Pac-Man so ist, aber bei vielen der damaligen Spiele, die nur vier Richtungen kannten, waren halt auch nur auf vier Richtungen begrenzte Joysticks drin, die dann jetzt zum Beispiel, wenn man sie über MAME emuliert, mit schrägen Joystick-Bewegungen Probleme haben. Dann bleibt zum Beispiel die Figur einfach stehen.
Ja.
Weswegen in Nachbauten von Arcade-Automaten oder so dann oft extra Vierer-Joysticks, Vier-Wege-Joysticks drin sind oder welche, die man umschalten kann. Gibt es das in Pac-Man? Und wenn ja, behältst du das auch bei?
Also wir verwenden hier ganz klassische Joysticks aus den 90ern. Das ist halt auch das, was ja das Steckschwein ausmacht. Das ist ja auch ein Retro-Projekt und es gibt auch Neuauflagen der Joystick. Also zum Beispiel in Competition Pro kann man aktuell neu nachgebaut kaufen und die haben natürlich klassischerweise diese vier Klickschalter für die Richtung. Also ja, das bleibt original die Steuerung. Also ein Joystick mit einem, der irgendwie analog funktioniert oder eine schräge
unterstützt. Nein, das meine ich nicht, sondern viele der damaligen Spiele, die nur vier Richtungen hatten, kommen mit heutigen Joysticks, die man einfach schräg lenken kann. Also die zwar vier Mikroschalter haben, aber die man halt auch schräg lenken kann.
Okay.
Und viele dieser Spiele, wenn man sie emuliert, kommen dann nicht damit klar, dass es nicht eine klare Richtung gibt.
Okay, ja, das ist ein interessanter
Wobei
Punkt.
Ich jetzt persönlich nicht weiß, ob Pac-Man eins von diesen Spielen ist.
Ist ein interessanter Punkt. Ich überlege gerade bei der Programmierung, wie das wäre. Weil ja dann beide Richtungen blockiert sind, dann müsste man irgendwie auch wieder eine Art Priorität machen. Also ich sag mal so, im Mikrosekundenbereich und du den Joystick schräg ziehst, wird ja irgendeine Richtung die erste sein und die müsste dann gewinnen. Also
ja, genau deswegen gibt es
ein bisschen.
Genau deswegen gibt es halt in der Arcade-Szene halt dann reine Vierer-Joysticks, Vier-Wege-Joysticks oder welche, die man zwischen 8 und 4 mechanisch umschalten kann.
Okay.
Bis hin zu Softwarelösungen, wo dann in einem Joystick-Treiber halt nur vier Richtungen akzeptiert werden.
Tatsächlich ein Problem an der Stelle, das ist ein interessanter Punkt.
Also ich würde sagen, die Lösung an der Stelle ist einfach, wenn mehr als eine Richtung ausgewählt ist, kannst du eigentlich ausschließen, dass man geradeaus weiterlaufen wollte, weil dafür müsste man den Joystick gar nicht bewegen. Du kannst auch die 180-Grad-Wende eigentlich ausschließen.
Ja.
Und dann bleiben ja nur noch zwei Möglichkeiten übrig, aus denen du dann auswählen kannst.
Das stimmt. Wenn ich das aber tue, muss ich ja trotzdem irgendwie priorisieren. Also es kann ja trotzdem die andere gewesen sein. Also ich fände dann schon den Ansatz besser, dass man sagt, okay.
Wenn ich nach rechts laufe und dann nach rechts oben beispielsweise drücke,
ja,
dann kannst du ja davon ausgehen, ich will nach oben laufen, weil nach rechts laufe ich ja schon.
Könnte man, aber...
Du kannst ja nicht gleichzeitig rechts und links drücken zum Beispiel.
Ja, aber wenn man im Original bleibt...
Und zwar, ich persönlich bin halt ein bisschen, also als reiner empfangender User sozusagen, nicht als Entwickler oder sowas, in der RetroPie-Szene aktiv so, also wo man auf dem Raspberry Pi
ja, halt dieses ganze Zeug emuliert.
Ja. Und da ist zum Beispiel eine der Softwarelösungen der sogenannte Xbox-Driver, also der ist kurz Xbox-Driver, der quasi, egal was man so als Controller hat, das Ding dann halt als Xbox dem System übergibt. Mhm. Und dieser Treiber hat nämlich diese Softwarebegrenzung. Also da könntest du mal reinschauen, wie der das tut.
Okay. Also wie ich schon sagte, also man irgendwo physikalisch irgendeine Richtung ist die erste, oder die erste, die du abfragst. Also wenn du wirklich jetzt drückst, dann sind beide Kontakte geschlossen. Irgendeine musst du dich dann entscheiden. Irgendeine muss dann gelten. Ja. Okay, du. Warte, Pause.
Das Thema Verstecke in der künstlichen Intelligenz. Es gibt ja so Ecken, wo man
sich ausruhen kann.
Wo dann die Geister nicht hinkommen, weil die dann immer im Kreis fahren oder so. Wo es ein sehr schönes YouTube-Video auch gibt, der das analysiert hat.
Genau.
Und ist das mit deiner geänderten, mit deinem geänderten Spielfeld dann auch noch so oder sind die dann anders?
Also die Grundsatzbewegungen bleiben ja. Also die Richtungs-, das Targeting etc. oder dass der Kleid im Prinzip so diesen Kreis dreht, das kann man ja nachbauen. Also natürlich, es ist nicht mehr 100% original, weil durch diese Einschränkung ist das Labyrinth ja nicht gleich groß und du wirst doch nie die Punktezahl erreichen wie im Original, es fehlen einfach ein paar Pillen an der Stelle. Aber grundsätzlich versuche ich die Bewegungsmuster der Geister originalgetreu nachzubilden an der Stelle, ja.
Wenn also Pixel fehlen, warum denn eigentlich nicht mehr Pixel verbauen? Was ist denn eigentlich die Idee hinter dem Steckstein, dass da sozusagen nicht genügend Pixel vorhanden sind?
Beim Steckspann aktuell ist es halt der Videochip, für den wir uns vor zwei Jahren mal entschieden haben, den einzubauen. Das ist dieser aus den MSX2-Systemen bekannte, der 9958 Yamaha. Und er hat halt diese 256 x 192 Pixel Auflösung. Und Namco hat halt die 288 Pixel und dann fehlt mir halt was. Also ich kann das auch nicht, also man könnte jetzt ganz schlimme Sachen machen, indem man die Zeichen, aber das, nee, also nee, es fehlen Pixel, es geht nicht.
Und einfach einen anderen Chip nehmen?
Ein anderer Videochip, ja, aber ich würde nicht wegen dem Spiel die Hardware umkrempeln. Also das war ja die Idee, die ich vorhin gesagt habe, vielleicht gibt es jemanden, der ein FPGA hat für die Namco Video Engine, wäre natürlich toll, dann kann man den einfach verbauen. Wäre es aber nicht mehr das Steckschwein, dann müsste man im Prinzip ein Arcade-Steckschwein anbieten, was wirklich nur dafür ausgelegt ist, dass ein Pac-Man bringt. Okay. Lebt er noch? Oh, verdammt. Das ist ja komisch. Das mag er nicht. Weitere Fragen? Okay, dann danke.